Missing Link Original.
Könnte man das quasi gegenüberstellen, weil du gerade USA erwähnt hast, dass man frei nach Kennedy in Österreich sagt, frage nicht, was ich für Österreich tun kann, sondern was tut Österreich für mich?
Ja, genau. Und genau, das ist der Punkt. Die Menschen haben gelernt, auch bei Kreisky oder durch Kreisky dann auch und auch dann nachfolgend und interessanterweise auch von der rechtspopulistischer Seite war es nicht unähnlich, erinnern nur an Jörg Haider, Hunderter, den ein Klagenfurt verteilt hat, dass immer der Staat da ist und auf dich achtet.
Willkommen zum demoskopischen Podcast Das Orakel. Mein Name ist Peter Hayek, ich bin Meinungsforscher und Politikwissenschaftler und schaue mit Ihnen in die politische Gegenwart, immer wieder in die Vergangenheit und ab und zu auch in die Zukunft, die ja bekanntermaßen schwer zu prognostizieren ist.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur 42. Folge von Das Orakel. Mein Name ist Michael Stebeck und mir gegenüber sitzt wie immer Meinungsforscher Peter Hayek. Hallo Peter.
Hallo Michi.
Bevor wir zu unserem heutigen Thema kommen, müssen wir eine kleine Richtigstellung machen. Unser aufmerksamer Hörer Reinhard hat uns auf eine kleine Unstimmigkeit aufmerksam gemacht, die im letzten Podcast nämlich mir passiert ist. Konkret ging es um das Thema Kompetenzen der Parteien und das Thema Jobs schaffen und da habe ich gesagt, die Sozialdemokraten liegen bei 28% und die SPÖ bei 23%.
Wunschdenken.
Das ist ein Doppeldenken. Richtig ist, dass die ÖVP, also die Christdemokraten, nicht die Sozialdemokraten, bei 28% liegen und die SPÖ, die Sozialdemokraten, bei 23%. Danke für den Hinweis und Entschuldigung von meiner Seite für die falsche Zuordnung.
Absolution erteilt.
Dankeschön. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Das Überthema oder die große Frage heute ist, wie weit würden wir in Österreich gehen, um Wohlstand und Frieden zu erhalten und zu sichern? Und die Nachfrage, die sehr spannend ist, inwieweit wollen wir uns selbst darum kümmern oder inwieweit hoffen wir darauf, dass es andere für uns richten?
Ja, und wir sind ja, glaube ich, jetzt ein bisschen international orientiert, weil Iran-Konflikt spielt genau. Da auch eine Rolle. Für die Hörerinnen und Hörer zur Erläuterung, wie machen wir eigentlich unseren Podcast? Wir machen das meistens so, dass ich eine große Sammlung mache an Umfragen und sage zu Michi, du, ich glaube, das könnten wir machen, in die Richtung könnte es gehen, da hast du die Umfragedaten und der Michi macht dann eigentlich
die Fragen.
Die Fragen, den Leitfaden, wie jetzt Drehbuch, wie auch immer.
Das
von
Skript.
Von dem ich aber nichts weiß, damit wir nämlich die Spontaneität erhalten.
Und ich hoffe immer, dass ich den Peter am falschen Fuß erwische. Das merkt man an der Antwort, nämlich weiß ich nicht.
Genau.
Genau. Aber zum Skript zurück. Du hast auch heute wieder Umfragen mitgebracht, nämlich zum einen, die du für den Pragmatikus Verlag gemacht hast und für ATV. Zudem schauen wir uns aber auch eine Umfrage an, die das Market-Institut im Auftrag des Standards gemacht hat. Warum wir das tun? Weil, du hast es schon gesagt, die geopolitische Lage, Stichwort Eskalation im Nahen Osten, Irankrieg, Blockade der Straße von Hormuz, weil steigende Lebenshaltungskosten, insbesondere die Energiepreise, und weil große Unsicherheit auf der einen Seite und großer Wunsch nach Stabilität und endlich wieder rosigere Zukunftsaussichten auf der anderen. Und das spiegelt sich auch generell in der Stimmung der Bevölkerung wider. Das Market-Institut wollte nämlich wissen, ob die Menschen mit Optimismus oder mit Pessimismus in die Zukunft blicken. Und da ist im März, da ist die Umfrage gemacht worden, ein neuer Rekordwert herausgekommen. Nämlich nur 17% der Menschen sind optimistisch in Bezug auf die kommenden Monate, 59% sind pessimistisch eingestellt. Und so schlimm war es nicht einmal in der Corona-Krise.
Gibt es eine Frage?
Ja, warum?
Das ist, Gegenfrage, das habe ich mir jetzt gar nicht angesehen, machen die Kollegen vom Market das immer zum selben Zeitpunkt im Jahr?
Die machen
also
das,
ist es immer im März?
Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sie es seit 2018 abfragen.
Okay, das wäre ja das Spannende, weil mein Tipp, wenn diese Umfrage nicht jetzt im März stattgefunden hätte, also zu Beginn der Iran-Krise, sondern vielleicht um den Jahreswechsel herum, dann wäre die Aussicht vielleicht doch etwas positiver gewesen. Mhm. Wenn man das jetzt jedes Jahr in so einem Monat macht, dann hat das seinen Sinn, weil ich mache immer zur selben Zeit mit der gleichen Methode, mit der gleichen Stichprobe, mit der gleichen Fragestellung eben eine Wiederholung. Der Wert ist natürlich deshalb so tief, weil wir jetzt von diesem kleinen Pflänzchen, das wir auch schon besprochen haben, des Wirtschaftsausschwungs in den letzten Wochen und Monaten jetzt uns wieder verabschieden können. Die neuesten Prognosen und Wirtschaftsprognostiker möchte ich gerade nicht sein.
Nein.
Und Sie sagen es auch immer dazu, bei Beipacktext, leider wissen wir es nicht, wie es weitergeht. Also das ist jetzt alles sehr, sehr eingetrübt und dementsprechend Überraschung, verwundert dieser Wert natürlich nicht.
Sie haben dann quasi nachgefragt, wenn es jetzt so pessimistisch ausschaut und auch in Zukunft nicht besonders rosig, in welchen Bereichen die Menschen denn sparen würden oder im Moment sparen, das heißt, wo sie auf Ausgaben verzichten. Und da ist es sehr spannend, die meiste Zustimmung haben Antworten, die im Bereich einerseits des wirklich Sparens, also ich tue weniger Veranlagen, ich kann weniger Geld zurücklegen, aber auch in Richtung, ich gehe weniger aus, ich verzichte vielleicht auf den Urlaub etc. Also der höchste Wert ist, ich kann weniger ansparen, weniger für die Zukunft auf die Seite legen. Das trifft für 62% der Menschen zu. Ich gehe seltener aus, weniger oft in Restaurants, lokale Bars, 55% sagen, trifft zu. Wenn man jetzt in dieser Liste nach unten springt, ist es, ich tanke nicht mehr voll, sagen nur mehr 23%, das trifft zu und 67%, das trifft nicht zu. Und um diese Liste quasi zusammenzufassen, je mehr das Sparpotenzial in Richtung Energie, Spritpreise geht, desto geringer wird die Bereitschaft dazu. Hast du eine Erklärung dafür?
Ja, aber die Erklärung ist relativ simpel. Wir beginnen als Menschen, wir kennen das aus vielen, vielen anderen Umfragen, wir beginnen immer bei jenen Themen, wo es uns auch leichter fällt.
Mhm.
Also, ich fliege weniger auf Urlaub und gar nicht so viele Menschen fliegen auf Urlaub, muss man dazu sagen. Aber den einen Flug, den spare ich mir ein oder dieses eine Städtewochenende. Ich gehe ein bisschen weniger essen oder ein bisschen weniger aus. Das sind jene Themenfelder, wo es uns relativ einfach fällt. Die Frage ist immer nur, hat das tatsächlich eine so massive Auswirkung auf das Haushaltsbudget?
Mhm.
Eine ganz menschliche Haltung an sich, weil ich beginne immer mit dem, wo man nicht so weh tut.
Ja.
Beim Tanken wäre es jetzt natürlich interessant zu sehen, gibt es eine signifikante Unterscheidung zwischen urbanem Bereich und ländlichem Raum. Im ländlichen Raum sagen die Menschen, mein Gott, ja, wir haben einen Bus, aber der fährt dreimal am Tag, das
und
ist für mich sowieso nicht machbar. Ja. Sehr spannend ist, wir haben dazu noch keine Umfrage gemacht, aber es gibt ja die Diskussion darüber, ob man ein verpflichtendes Tempolimit einführen soll. Also zum Beispiel auf Autobahnen mit 100 km/h. Die Bundesregierung sagt, das soll jeder bitte für sich selbst entscheiden. Es gibt Beobachtungen, ich nenne das immer Meinungsforscher on Tour, also sowohl von mir als auch von Freunden und Bekannten, die sagen, sie haben das Gefühl, dass wenn man auf der Autobahn unterwegs ist, dass die Menschen schon langsamer fahren.
Mhm.
Das, finde ich, würde uns ja auch leicht fallen, weil, mein Gott, ob ich jetzt 100 km/h oder 130, ich komme an. Und dort hätte es dann auch tatsächlich eine Auswirkung auf das Haushaltsbudget. Aber es ist halt die Frage, ob man das für sich akzeptiert.
Ja.
Interessant ist eben, wie du richtig sagst, dass das erst unten kommt.
Ja.
Ich meine, nicht voll tanken. Ich weiß nicht, wo da der Spareffekt liegt, weil ich fahre halt dann halt nur auch die
Hälfte. Aber vielleicht sind es da doch weniger Kilometer zu fahren.
Es geht ja darum, dass ich tanke jetzt nur voll und beginne dann wieder voll zu sagen, wenn der Preis wieder runtergeht, weiß nicht, also, keine Ahnung, ich habe das nicht überprüft, ob das Sinn macht. Ja. Aber viel gescheiter wäre einfach zu sagen, ich spare jene Fahrten ein, die ich einsparen kann, Punkt 1 und Punkt 2, wenn es insbesondere auf Überland geht, ich passe einfach mein Fahrverhalten, meine Fahrgeschwindigkeit eben den Kosten an und da ist durchaus ein Beitrag drinnen.
Ja. Wo ein Beitrag drin ist und da sind sich die Menschen sehr, sehr einig, ist, wenn man die nämlich fragt, ob der Staat dafür sorgen soll, dass Energie nicht teurer oder sogar günstiger wird. Und damit sind wir bei einer Umfrage, die du für ATV gemacht hast. Und ihr habt es gefragt, soll die Bundesregierung wegen steigender Energiepreise durch die Iran-Krise mehr Schulden machen dürfen? Und soll die CO2-Bepreisung auf Treibstoffe aufgrund steigender Spritpreise ausgesetzt werden?
Das sind zwei verschiedene Fragen.
Genau. Und bei der Aussetzung der CO2-Bepreisung sind 69% dafür und also immerhin noch die Hälfte mit 53% sagen, ja, wir können mehr Staatsschulden machen wegen der steigenden Energiepreise. Das heißt also, da sieht man schon so, der Staat soll es bitte ein bisschen mehr richten als ich selber. Wieso sind wir in Österreich so gepolt, dass wir immer sagen, na, ich selber mag nicht, aber die anderen sollen oder der Staat soll mich bitte irgendwie einengen? Wir haben ja keinen freien Willen.
Das ist eine gute Frage. Wir haben natürlich schon einen freien Willen. Ich führe das darauf zurück, dass wir nie in einem politischen System gelebt hat, das den freien individuellen Bürger wahnsinnig gefordert und gefördert hätte. Das ist jetzt natürlich auch ein bisschen historische Küchenpsychologie, aber gehen wir mal zurück in die Monarchie. Das war ein absolutistisches System, wo auch ein Herr Metternich mit sehr, sehr repressiven Methoden gearbeitet hat. Also dort war der freie Bürger nicht rasend erwünscht. So, dann haben wir Weltkrieg gehabt, schlechte Zeit. Dann kam die Erste Republik, wo es ein großes Widerspiel gab zwischen dem Roten Wien und den schwarzen Ländern. Auch das Rote Wien, das eine absolute Erfolgsgeschichte ist, hatte aber einen wohlmeinenden Paternalismus. Mhm. Also wir wissen jetzt, wie es gut für euch ist, deshalb macht es das einfach so. Das war durchaus erfolgreich, aber auch da war zwar der Bürger im Mittelpunkt, dass er von diversen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zwängen befreit wird, aber es gab trotzdem so eine Art Paternalismus. Mhm. Gut, dann gab es zwei autoritäre Systeme, das austrofaschistische Regime und das nationalsozialistische Regime. Das steht eh für sich selbst. Und dann haben wir die Zweite Republik und in der Zweiten Republik haben wir zwei Parteien, die auch zum Wohle der Menschen, des Staats und der Wirtschaft agiert haben, aber auch sehr patriarchal und paternalistisch. Mhm. Und das Ganze hat nie einen Bürger herausgebracht, der, jetzt nehme ich genau das Gegenteil, wie in den USA, die sagen, ich bin ein freier Mann, ein freier Mensch, eine freie Frau. Und in Washington sitzt die böse Repression und wir besitzen alle Waffen und verteidigen uns selbst und was auch immer. Ja. Also das sind jetzt natürlich zwei, das ist holzschnittartig, das ist aber mir schon klar.
Könnte man das quasi gegenüberstellen, weil gerade USA erwähnt hast, dass man frei nach Kennedy in Österreich sagt, frage nicht, was ich für Österreich tun kann, sondern was tut Österreich für mich?
Ja, genau. Und genau das ist der Punkt. Die Menschen haben gelernt, auch bei Kreisky oder durch Kreisky dann auch und auch dann nachfolgend und interessanterweise auch von der rechtspopulistischer Seite war es nicht unähnlich, erinnern nur an Jörg Haider, Hunderter, den er in Klagenfurt verteilt hat, dass immer der Staat da ist und auf dich achtet. Und ja, deswegen ticken wir als Gesellschaft einfach so, weil in Wirklichkeit müssten wir ja alle sagen, egal um welche Steuern, um welche Abgaben, um welche Förderungen es geht, das ist alles Steuergeld, das jemand erwirtschaftet, nämlich die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und da würde ich mir manchmal wünschen, dass wir ein bisschen mehr, vielleicht nicht wie die Amerikaner, aber wie die Schweizer ticken, die da, glaube ich, auch einen etwas anderen Zugang haben.
Wir waren ja eigentlich bei den Energiepreisen und den Treibstoffpreisen. Jetzt kommt das Rohöl für unser Benzin ja aus genau jener Region, in der gerade das größte Konfliktpotenzial besteht, nämlich dem Nahen Osten. Und der Standard wollte wissen, ob die Menschen das Vorgehen der USA und Israel für angemessen halten. Und 31% sagen, ja, das ist okay, dass die da mit kriegerischen Akt und einfach bombardieren und 51 halten es für nicht angemessen. Was hier spannend ist, die größte Befürwortergruppe sind die FPÖ-Wählerinnen und FPÖ-Wähler. Warum genau die?
Ja, das ist eine gute Frage. Der Kollege Pfarrhofer vom Marketinginstitut wird da zitiert auch, der gesagt hat, na, wenn es auf eine Partei passt, dann noch am ehesten auf die freiheitliche Wählerschaft. Ja und nein, weil eigentlich sind ja die freiheitlichen Wählerinnen und Wähler auch jene, die ganz stark den Narrativ von Kickl übernommen haben. Man muss den Ukraine-Krieg da beenden und muss natürlich Russland ein bisschen entgegenkommen. Also die eigentlich sehr, sehr defensiv eingestellt sind. was zumindest militärische Unterstützung der Ukraine betrifft. Jetzt ticken sie aber auf der anderen Seite schon so, dass sie durchaus den starken politischen Mann präferieren und das stellt in Teilen, weil es ist ja nicht die Mehrheit bei den freiheitlichen Wählern auch, das muss man auch dazu sagen.
44%.
Genau, richtig. Aber im Vergleich zu den anderen haben sie halt den größten Anteil. Und es ist ein bisschen indifferente Haltung. Jetzt muss man dazu sagen, dass diese Umfrage ja eher in der ersten Phase des Iran-Konflikts gemacht wurde. Und da stand dann auch noch so Regime Change im Vordergrund, was der Herr Trump dann später, glaube ich, 3 Wochen später gesagt hat, habe ich nie gesagt. Ja,
ins es gab einige Gründe.
Ob das jetzt auch noch so wäre, nämlich mit diesen jetzt doch recht massiven weltwirtschaftsweiten Auswirkungen, lassen wir mal dahingestellt.
Ja. Die haben dann noch quasi explizit weitergefragt, nämlich ob Österreich einen Beitrag zur Sicherung der Straße von Hormuz leisten soll. Und da ist die Meinung noch eindeutiger, nämlich 64% wollen das nicht und nur 23% könnten sich vorstellen, einen Beitrag zu leisten. Das ist gar nicht konkret ausgeführt.
Wie auch immer dieser Beitrag aussehen mag. Ja.
Jetzt könnte man sagen, gut, die Straße von Hormuz liegt außerhalb der EU, aber im Zuge der Kampfhandlungen wurde ja ein britischer Stützpunkt auf Zypern angegriffen. Und da drängt sich die Frage auf, wie es die Österreicherinnen und Österreicher mit dem Beistand für andere EU-Länder halten, wozu nämlich auch du und eben der Standard nachgefragt hat. Du hast explizit nach militärischer Hilfe für einen EU-Staat gefragt, während Margit nach Beistand leisten im Falle eines Angriffs durch den Iran gefragt hat. Das heißt, es ist ähnlich, aber im Detail ist ein bisschen
das
was
anderes. Das eine von Margit ist jetzt auf den Iran-Konflikt bezogen, unsere Fragestellung war eher allgemeiner Art.
Ja. Und bei dir, also die konkrete Frage, wenn morgen ein anderer EU-Staat angegriffen wird, sollte Österreich diesem militärisch zu Hilfe kommen und Soldaten hinschicken, also explizit militärische Hilfe. Und bei dir kommt raus, dass 57% gegen eine Hilfeleistung sind und nur 31% dafür. Bei Margit sind es 63% gegen eine Hilfestellung gegen ihren Iran-Angriff und 22% sind dafür. Das ist eben auch ein ähnliches, aber nicht identisches Ergebnis. Liegt das jetzt nur in der Schwankungsbreite oder auch an den unterschiedlichen Details der Fragestellung?
Nein, das hat mit der Schwankungsbreite nichts zu tun. Das ist natürlich die unterschiedliche Fragestellung. Was ist halt nicht dieselbe Fragestellung oder es ist halt nur eine sehr ähnliche Fragestellung und die eine fokussiert halt auf den Konflikt oder auf einen militärischen Konflikt und dementsprechend, ganz klassisch, geht die Bevölkerung dann noch mehr in die Defensive und hat eine noch größere Skepsis. Mhm. Beide haben aber die gleiche Aussage, Beistandspflicht von unserer Seite sicher nicht. Und das ist eben das große Problem, das haben wir schon vor ein paar Wochen gehabt in einem Podcast und das haben wir auch jetzt wieder für den Pragmatikus, ich weiß jetzt nicht, was du jetzt noch alles bringen wirst, aber das Problem ist ja immer, dass wir, was militärische Wehrhaftigkeit betrifft, nennen wir es freundlich, auf der Convenience-Seite zu Hause sind.
Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen, nämlich diese Frage nach EU-Ländern militärisch zur Hilfe kommen und Soldaten hinschicken, ist eine schöne Überleitung zu dem Schwerpunkt, nämlich dem Themenfokus, den du für den Pragmatikus Verlag erfragt hast, das Bundesheer und seine Wichtigkeit. Eben, wie halten es die Österreicherinnen und Österreicher mit ihrem Bundesheer? Und damit sind wir bei unserer beliebten Rubrik.
Die Zahl der Woche.
Die Zahl der Woche ist 65. 65%, also knapp 2/3 der Bevölkerung, glauben, dass Österreich im Fall eines Angriffs durch Russland militärische Unterstützung von EU, NATO oder USA erhalten würde. Moment. Mehr als die Hälfte will keinen Beistand leisten und gleichzeitig erwarten sich mehr als die Hälfte einen Beistand von anderen. Wie geht sie das aus?
Na, warte mal. Die Fragestellung lautet ja nicht, erwarten Sie, sondern glauben Sie das?
Genau.
Ja. Das Prinzip Hoffnung, ja. Ja, das wird es sicher. Also bitte, man, die uns einmal angreifen. Ich meine, sind wir sicherlich, ja. Also dann muss man ergreifen. Also ja, das ist das, was ich vorhin mit dem Convenience-Faktor gemeint habe. Also wir wollen selber sehr wenig investieren. Wir sind nicht unbedingt für eine Verlängerung der Wehrpflicht, wobei da noch am ehesten, wie wir auch schon besprochen haben. Und gleichzeitig hoffen wir aber trotzdem, dass uns wer anderer raushaut im Fall der Fälle. Und das ist wirklich, wirklich, wirklich erstaunlich. Aber wie gesagt, wir haben nicht gefragt, erwarten Sie es, sondern glauben Sie das? Und wie gesagt, also,
du meinst die immer noch katholisch?
Das glaube ich hat weniger mit Katholizismus zu tun als mit. Ich weiß, ich tue mir da wirklich, weißt du, ich tue mir da wirklich schwer, weil wir, was dieses Thema, dieses Politikfeld betrifft, so überhaupt nichts drin kennt sind. Ja. Also wenn ich wirklich, ich kann ja neutral sein, ja, und ist in Ordnung. Und wir sind auch ein kleines Land, ja, nona, werden wir nicht ein weiß Gott, wie hochgerüstetes Militär haben. Aber man könnte ein in Teilbereichen sehr, sehr gut ausgebautes und ausgebildetes Bundesheer haben. Also zum Beispiel könnte man natürlich in Österreich sich in Richtung Cyber Security, Militär, Drohnen etc. weiterentwickeln. Ja. Also, sage ich jetzt als Gefreiter, der den Wehrdienst abgeleistet hat. Also, da wäre was möglich, aber diese Haltung ist wirklich, wirklich erstaunlich.
Diese Haltung, wenn ich so sagen darf, diese leicht schizophrene Einstellung, wird umso interessanter, wenn wir uns andere Fragen aus diesem Themenfokus anschauen. Ihr wolltet wissen, für wie wahrscheinlich es die Bevölkerung hält, dass es in den nächsten 10 Jahren zu einem Krieg auf dem Boden der EU kommen könnte. Und da glaubt 49%, also die Hälfte glaubt, dass es wahrscheinlich zu einem Krieg kommt. 2024 war es noch 43%. Gleichzeitig glaubt ebenfalls knapp die Hälfte, nämlich 48%, dass uns unsere Neutralität im Ernstfall vor einem Angriff eines anderen Landes nicht schützen würde. Ja? Dazu kommt, dass knapp 3/4 der Ansicht sind, dass Österreich sich schlecht gegen einen Angriff von außen verteidigen kann. Also man hat den Eindruck, einerseits steigt die Kriegsangst und gleichzeitig haben wir kein Vertrauen in unsere Schutzmechanismen. Sehe ich das richtig?
Ja, du siehst das richtig. Es ist nur wahnsinnig schwer zu interpretieren. Also die österreichische Seele ist bekanntermaßen eine komplexe.
Der Erwin Ringel.
Ja, richtig,
die
genau.
Die österreichische Seele ist krank. Sie ist krank.
Ja, eigentlich könnte man den fast einspielen. Es gibt dazu eigentlich nicht mehr zu sagen. Man muss natürlich dazu sagen, was heißt in dem Fall auf auf europäischer Boden einen Angriff. Na, das kann, wie immer wieder skizziert wird, zum Beispiel im Baltikum sein.
Ja. Ja? Russland greift das Baltikum an oder Polen.
Genau, wie auch immer. Und für viele Menschen in Österreich ist auch das noch weit weg. Ja. Aber es hätte natürlich dann wiederum eine ganz neue Qualität. Aber ich glaube, dass am Ende des Tages natürlich die Politik dafür verantwortlich ist, für diese Erhaltung, weil wir wahrscheinlich ausgehend seit den 70er Jahren das Bundesheer und die Landesverteidigung nicht genug gewürdigt und hochgehalten haben.
Immerhin ein Punkt, es gibt Einigkeit darüber, dass wir ein Heer brauchen. Ja, also da sind wir uns einig, nämlich 87% finden, dass es grundsätzlich, bitte, das Wort grundsätzlich, glaube ich, ist wichtig, ein Bundesheer braucht, das eine sehr ordentliche Mehrheit. Wenn wir dann oder ihr danach gefragt habt, wenn es darum geht, mehr Geld fürs Heer auszugeben, also nicht nur die Politik, sondern sollen wir das tun, ja, ist die Mehrheit schon viel kleiner. Da sind es nur mehr 55%, die Ja sagen. Und was ich sehr spannend finde, ist, 61% wollen die allgemeine Wehrpflicht beibehalten, 31% sind für ein Berufsheer, aber nur 33% würden das Land persönlich mit der Waffe in der Hand verteidigen. Das musst du mir jetzt bitte erklären.
Da gibt es nichts zu erklären. Wir haben das schon mal gehabt. Ich glaube ja, dass das österreichische Bundesheer die höchsten Meriten im Katastropheneinsatz hat. Und ich glaube,
Überschwemmung irgendwo.
Ja, genau, richtig. Und beim Rest, glaube ich, fehlt es auch vielen, vielleicht auch Männern in Österreich, der Glaube an das österreichische Bundesheer, weil sie selber beim Bundesheer waren. Und ich habe auch meinen Wehrdienst abgeleistet und habe mir damals nach den, wir waren glaube ich noch 8 Monate, auch gedacht, naja, also ich weiß jetzt nicht, was ich da so viel gelernt habe, also auf meine Verteidigungsfähigkeit sollte sich das Land nicht verlassen.
Das ist ein schönes Schlusswort. Wir sind damit am Ende dieser 42. Folge angelangt. Ein letzter kleiner Hinweis auf das Podcast-Festival in Graz, das nämlich kommenden Samstag, den 18. April stattfindet, im Schauspielhaus Graz mit dem Orakel live on stage. Kommen Sie und hören Sie eine spannende Diskussion zum Thema Ruinieren Meinungsumfragen die politische Handlungsmacht mit Walter Hämmerle als Gast, der der Leiter der Innenpolitik bei der Kleinen Zeitung ist. Die nächste reguläre Folge erscheint dann am Donnerstag, den 30. April. Bis dahin sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das Orakel.
Missing Link.